Willkommen zu Teil 2 von Lillys Geschichte bei Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, bitte hol das zuerst nach. Du findest ihn direkt hier im Feed vor dieser Folge. Für alle anderen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, es ist schon 14 Tage her, dass Teil 1 rausgekommen ist. Für alle, die sich nicht mehr ganz genau erinnern, eine kurze Zusammenfassung der bisherigen Geschichte. Lilly lernt ihren Partner über eine Dating-App kennen. Vom ersten Moment an ist alles sehr intensiv. Sie haben den gleichen Humor, sie telefonieren stundenlang und schon nach 3 Tagen fragt er, ob sie offiziell zusammen sein wollen. Lilly ist überrumpelt, lässt sich aber darauf ein. Nach 6 Wochen hat er quasi bei ihr gewohnt, ihren Wohnungsschlüssel und ihre kleine Tochter, die sonst Fremden gegenüber sehr zurückhaltend ist, hat ihn sofort ins Herz geschlossen. Doch dann verschwindet er zum ersten Mal. Stundenlang keine Antwort, kein Lebenszeichen. Als er sich schließlich meldet, war er bei seiner Ex, angeblich eine Hose abholen. 4 Stunden lang. Kurz darauf ist klar, er ist zurück bei ihr. Lilly ist am Boden, obwohl sie ihn erst 6 Wochen kannte. Zu Weihnachten steht er dann aber plötzlich wieder vor ihrer Tür. Und sie lässt ihn rein. Etwa 2,5 Monate später verlässt er sie ein zweites Mal, diesmal wegen eines Computerspiels. Und er sagt ihr selbst, er werde es in 2 Wochen bereuen. Er hat recht. Er meldet sich aber erst Monate später mit einer Sprachnachricht voller Sehnsucht. Und sie lässt ihn erneut rein. Und erfährt in diesem Gespräch beiläufig, dass er die 2 Monate über bei seiner Ex gewesen ist. Trotzdem versuchen sie es noch einmal. Und diesmal beginnt etwas zu kippen. Er wird eifersüchtig, kontrollierend. Als Lilly eines Abends mit einem befreundeten Mann ins Kino geht, sitzt er danach weinend in ihrer Küche. Er habe so eine Angst, sie an einen anderen Mann zu verlieren. Keine 24 Stunden später biegt Lilly in seine Straße ein. Sie hat ein Gefühl, dass sie einfach nicht los wird. Und dann sieht sie ihn. Er kommt händchenhaltend mit seiner Ex aus dem Haus. Er sieht Lillys Auto, kommt zu ihr und sagt, wir sind nur Freunde. Woraufhin seine Ex ihn anbrüllt, ach so, wir sind nur Freunde, warum haben wir dann gerade eben oben miteinander geschlafen? Lilly steht dazwischen und schaut hin und her wie bei einem Tennisspiel und denkt, was passiert hier eigentlich gerade? Und genau hier geht die Geschichte heute weiter. Wie immer sprechen wir in diesem Podcast über psychische und körperliche Gewalt. Wenn dich diese Themen belasten, höre bitte die Folge nicht alleine oder pausiere sie, wenn du merkst, dass sie dir zu nahe geht. Zum Schutz meines Gastes habe ich Namen und einige identifizierende Details geändert. Der Gast der heutigen Folge ist Lilly und sie wird uns jetzt ihre Geschichte erzählen.
Und ich habe ihn einfach angeguckt und habe ihn irgendwann gefragt, warum? Also du hättest doch. Du kannst doch mit ihr sein. Du musst ja nicht bei mir sein. Du kannst doch mit ihr sein. Aber warum machst du das so? Ich sag, du hast vor 2 Tagen mit meinem Kind wieder im Kinderzimmer gesessen, hast aus Büchern vorgelesen und bist wieder so integriert bei uns. Und jetzt machst du sowas? Naja, und dann kam so im Laufe des Gesprächs raus und auch in dem Gespräch, was ich danach mit seiner Ex von Angesicht zu Angesicht geführt habe, dass dieses ganze Spiel über mehrere Wochen ging. Also, dass er teilweise vormittags bei ihr war und nachmittags bei mir. Oder nachmittags bei mir war und abends nicht nach Hause gefahren ist zum Schlafen, sondern zu ihr gefahren ist. Das hat er mehrere Wochen gemacht. Und ey, für mich war dann einfach so, nee, also ganz ehrlich, brauche ich nicht, will ich nicht, ist mir zu viel. Seine Ex hat mir dann auch gesagt, ich bin halt eh nur die, die er benutzt, um sich von ihr abzulenken, weil er sie halt liebt und ihn auch. Und ich habe gesagt so, Mäuschen, du sitzt hier gerade im gleichen Boot wie ich. Der hat dich genauso betrogen und betrogen, wie er es mit mir gemacht hat. Ja, aber bei mir macht er das nur, weil er das nicht so doll liebt. Und er hat gesagt, ja, ist ein Zeichen deiner unglaublich großen Liebe zu betrügen. Also dann weiß ich nicht, wo die Menschheit noch hinkommt. Wenn das ein Zeichen von Liebe ist, dann haben wir alle noch richtig mächtig Spaß miteinander. Und sie war dann auch so, naja, wir können uns ja absprechen, wenn er sich bei dir meldet, dann sagst du mir Bescheid. Und wenn er sich bei mir meldet, dann sage ich dir Bescheid. Dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, das brauchen wir gar nicht absprechen, weil er wird sich bei mir nicht melden. Er weiß, dass ich da relativ straight bin. Bei dir wird er sich melden. Und das interessiert mich dann auch nicht, ob er sich bei dir gemeldet hat. Ja, am gleichen Tag, wo ich dieses Gespräch mit ihr geführt habe, das war 2 oder 3 Tage nach der Konfrontation vor seiner Haustür, kriegte ich dann auch von ihr schon eine Nachricht, dass er jetzt bei ihr vor der Tür stand und dass er jetzt wieder da ist. So, und ja, ich saß zu Hause und ich habe so angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Ey, wo bist du denn hier gelandet? In was für einer komischen Freakshow bist? Also, ne, und vor allen Dingen, du denkst dir so, die beiden sitzen jetzt irgendwie wieder zusammen auf der Couch, sind glücklich, kuscheln miteinander und du sitzt dir halt alleine und denkst dir, irgendwie zerbricht gerade alles und vor allen Dingen auch, du kannst gar nicht mehr greifen, was ist das, was war denn das hier die ganze Zeit? Und ich habe mich dann auch durch meine ganzen Freunde wieder sehr gut aufgepäppelt. Ich muss wirklich sagen, meine Freunde sind in den ganzen Jahren wirklich einfach der größte Halt für mich gewesen. Und ich bin so unglaublich dankbar, dass ich die habe, weil ich glaube, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre das alles deutlich schwerer für mich gewesen. Und habe dann auch 1,5 Jahre lang wieder keinen Kontakt zu diesen Menschen gehabt, keine Nachrichten, keine Anrufe oder etc. Und war dann mit meiner Tochter Urlaub und plötzlich guckte er sich dann meine Stories an. Und dann war ich schon so, was ist denn jetzt plötzlich los, ne? Aber auch noch so mit einem Profilbild mit ihr drinne und glücklich, ganz toll. Und dachte mir so, irgendwie, was ist, also, das kostet ja schon wieder nichts. Und dann schrieb er mir auch von wegen, haha, du Stalker und so. Und ich so, wie, was? Ja, so, na, du hast dir ja auch meine Story angeguckt. Ist, naja, weil du halt auf meinem Profil drauf warst. So, ja, naja, was soll ich dir sagen? Wie geht's dir denn? Und ich so, ja, uns geht's richtig gut. Wir machen gerade Urlaub und so, ne? Ich sag, mein Leben läuft richtig toll. Ich bin happy und so. Ich so, und bei dir? Naja, was soll ich dir sagen? Halt das Gleiche wie immer. Und ich so, ach, lass mich raten. Sie macht dich gerade schon wieder psychisch total fertig. Die letzten 1,5 Jahre waren einfach der absolute Horror für dich und so. Und er, ja, genau das, es ist einfach ganz schlimm und ach, ich brauche, glaube ich, irgendwie Hilfe. Ich glaube, also ich liebe die Frau ja nicht. Ich glaube, ich bin einfach nur emotional abhängig von ihr und ich muss da irgendwie rauskommen und ich fühle mich wie so ein Süchtiger. Ich will das eigentlich gar nicht, aber ich muss es trotzdem irgendwie machen. Na, ich gesagt, na, dann musst du dir Hilfe holen. Dann weißt du doch, was du zu tun hast. Und dann war das auch erledigt mit dem Schreiben. Das war auch für mich so, okay, man hat kurz miteinander geschrieben. Es hat mich jetzt nicht weiter an meinem Alltag belastet. Ich habe da meinen Urlaub mit meiner Tochter gemacht. Dann waren wir irgendwann wieder bei uns zu Hause. Und dann kam von ihm eine Nachricht, ob ich denn gerade zu Hause sei. Denn er sei hier gerade bei mir um die Ecke in dem Center, beim Friseur. Und dann hätte man sich ja mal kurz treffen können. Und dann habe ich gesagt so, nö, wir sind nicht zu Hause. Wir sind unterwegs. Ich mache gerade mit der Kleinen das und das. Und nee. Ach ja, schade. Hätte ja passen können. Und so, nee, hat's nicht. Alles gut, viel Spaß beim Friseur. Und dann kam auch wieder mehrere Wochen nichts. Und dann kam irgendwann wieder eine Nachricht, die ich noch über die Benachrichtigungsleiste anfangen konnte zu lesen. Nämlich, ach, ich muss dir eigentlich was sagen. Und dann wurde diese Nachricht gelöscht. Und das hat natürlich meine Neugierde geweckt. Leider Gottes in dem Moment nicht, dass ich sagen hätte können, ja, mir doch jetzt egal, was der da geschrieben hat. Nein, es hat meine Neugierde geweckt. Ich habe ihm dann geschrieben so, was hast du jetzt gerade gelöscht? Und dann kam so, wie, was gelöscht? Und ich so, na, du hast doch gerade eine Nachricht hier gelöscht. Nee, habe ich nicht, habe ja gar nicht geschrieben. Und ich so, aha, okay. Und dann kam, na, aber wenn du mir jetzt gerade schon schreibst, ah, es gibt halt so viele Dinge, die ich dir eigentlich gerne noch gesagt hätte. Ich habe dich ja danach nicht mehr persönlich gesehen und eigentlich hätte ich mich super gerne persönlich bei dir entschuldigt. Das war halt schon eine richtige asoziale Aktion und so. Und ich so, ja, was? Und naja, ist halt so, ne? Ja, und eigentlich gibt es so viele Dinge, die er mir gerne sagen wollen würde. Und das betonte er so 2-3 Mal. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, pass auf, da hast du jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du schließt jetzt den Frieden einfach mit der ganzen Geschichte, ob du dich jetzt persönlich bei mir entschuldigt hast oder nicht. Oder wir treffen uns, du sagst mir, was du loswerden willst und dann ist gut. Und dann war, weil ich mir halt dachte, ja, der ist ja mit seiner Freundin zusammen, ne? Dann kriegt er ja jetzt irgendwie mal kurz ein bisschen Gegenstoß und dann wird da auch nichts passieren. Und dann kam direkt, ja, treffen, wann und wo? Und ich so, ja, keine Ahnung, lass uns hier auf dem und dem Parkplatz treffen, das liegt so in der Mitte von uns beiden. Und dann wirst du mal kurz deinen ganzen Ballast los und dann ist wieder gut. Und zu dem Zeitpunkt war ich so komplett fein, ne? Ich war so, ja, okay. Ich saß im Auto und plötzlich ist mir mein Herz in den Fußraum gerutscht. Ich war so nervös, so angespannt, so unruhig. Damals habe ich das halt als so positive Aufregung interpretiert. Heute weiß ich, eigentlich hat mir mein Körper schon in dem Moment signalisiert, mach es mal lieber nicht. Ist vielleicht nicht die beste Idee, die du da gerade hast. Ich bin dann trotzdem losgefahren und hat dann auf diesem Parkplatz gestanden und dann stieg er aus dem Auto und dann war ich erstmal so voll Schock, weil dieser Mensch einfach plötzlich 40 Kilo schwerer war. Und ich damit gar nicht gerechnet habe und ich dachte auch so, okay, was ist denn jetzt los? ne, plötzlich so breit gebaut und so, und okay. Und dann kam er so auf mich zu und dann so, naja, wie soll man sich denn jetzt Hallo sagen? Und ich so, naja, komm her, hab ihn halt in den Arm genommen, hab gesagt, Mensch, komm her, Großer, ne? Und er so, ach, es ist einfach so schön, dich zu sehen. Und ich so, das freut mich, dass du das schön findest. Und dann sage ich, naja, dann, ne, so, the stage is yours, dann werd jetzt mal los, was du loswerden möchtest. Ja, also jetzt, wo er vor mir steht, kann er ja irgendwie gerade gar nicht so richtig seine ganzen Gefühle und Gedanken in Worte fassen. Da habe ich gesagt, das verstehe ich jetzt nicht, weil du wolltest doch alles loswerden. Also es müsste ja gerade so richtig aus dir raussprudeln eigentlich. So, weil jetzt ist ja das Ventil geöffnet, let's go. Ja, aber nee, also wenn du irgendwie vor mir stehst, dann fällt mir das super schwer, meine Gefühle und meine Gedanken in Worte zu fassen. Da habe ich gesagt, na, dann versuch's doch einfach mal. Naja, und dann halt da, dass ihm das leid tut, dass er weiß, dass es halt total scheiße war. Ich gesagt, das ist noch gar kein Ausdruck dafür. Ich sag, weil es ist einfach, wie kannst du denn einen Tag vorher bei mir sitzen und heulen, weil ich ins Kino gehe? Und dann bist du einen Tag später mit deiner Ex. Und das über mehrere Wochen. Also du hast geheult bei mir, weil du Angst vor einem anderen Mann hattest, währenddessen du schon die ganze Zeit zweigleisig mit dir und mit mir und deiner Ex gefahren bist. Ja, vielleicht habe ich genau deswegen Angst gehabt, weil ich halt ja selber in dem Moment wusste, wie einfach das eigentlich ist. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist so. Ich sag, ich verstehe es einfach nicht, ne? Ich sag, weil du auch immer dieses, ah, Traumfrau hier und ne, absolute beste Leben mit mir. Und er so, ja, das sehe ich bis heute so. Du warst jetzt 1,5 Jahre wieder mit deiner Ex zusammen oder bist ja aktuell auch immer noch mit ihr zusammen. Ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht warum. Ich muss mir da wirklich Hilfe holen. Ich komme da irgendwie nicht weg. Ich fühle mich da sehr unwohl. Mir geht's da auch gar nicht gut. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, so diesen Punkt zu erreichen, zu sagen, ich gehe jetzt so. Und dann meinte ich so ziemlich, sag, ja, aber dann musst du dir halt Hilfe suchen. Dann bist du anscheinend emotional abhängig. Und wenn es dir nicht gut tut, dann musst du halt wie gucken, dass du da rauskommst oder so. Naja, im Endeffekt war halt dieses, ich sag ihr mal kurz, was ich denke. Daraus wurde dann irgendwie 5 Stunden Spaziergang mit, wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Wir haben auch über meine Tochter gesprochen und dann hat er mir aus seinem Handy gezeigt, dass er noch ein Video von ihr hatte, was er damals mal von sich und ihr aufgenommen hat. Und ich war dann so, ich war dann halt schon wieder in diesem Mode so, ah nee, guck mal, wie süß, der hat sogar noch ein Video von ihr. Also er scheint ja wirklich an uns gedacht zu haben. Und ne, und auch dann kam er mit so kleinen Insider-Witzen von uns um die Ecke oder mit so kleinen Momenten, nicht mal irgendwie große Sachen, die wir gemacht haben, so kleine Momente, wenn wir auf dem Balkon saßen abends oder und hat halt die so zur Sprache gebracht. Und es hat in mir so das Gefühl erweckt, als ob ihm das alles wirklich total fehlt. Als ob er das vermisst. Das habe ich ihm auch zu 100% abgekauft. Und am Ende dieses Gesprächs hat er mich dann in den Arm genommen und ich merkte nur so, wie seine Wange so über mein Gesicht glitt. Und ich habe ihn dann irgendwann losgelassen und er war dann so, ja, ich wollte dich gerade küssen. Und ich so, ja, war gut, dass du es nicht gemacht hast. Und er so, ja, hättest du nicht erwidert. Ne? Und ich so, naja, also du bist hier, du bist vergeben. Eigentlich die Tatsache, dass du mit mir hier stehst und sie ja höchstwahrscheinlich nichts davon weiß, dass du mit mir hier stehst, ist eigentlich schon was, da stehe ich nicht so hinter. Und jetzt irgendwie noch mit dir rumzuknutschen, nee. Also ich wollte jetzt nicht wieder in so einer Dreiecksgeschichte landen, auch wenn ich diesmal diejenige bin, die was davon wüsste, möchte ich trotzdem nicht. Hm, ja, okay. Und dann sind wir halt wieder nach Hause gefahren. Ich bin dann am nächsten Tag, hatte ich so einen Job für die gemeinnützige Arbeit, die ich mit so ein paar Leuten in so einem Verein gemacht habe. Und ich habe halt den ganzen Tag darüber nachgedacht, was war denn das jetzt gestern schon wieder? Und ich habe halt gemerkt, all das, was so 1,5 Jahre weg war, ich war emotional, war ich einfach schon wieder voll drinne. Ich war total drinne, ich hatte Herzklopfen. Ich war aufgeregt, ich war nervös, ich war einfach auf irgendwie so dieses, ach ja, ist doch irgendwie schön, dass er wieder da ist. Und da sagte schon eine Freundin von mir, ah, ich weiß nicht, Lilly, ob das so, meinst du, das ist so gesund? Und ich habe gesagt, ja, nee, weiß ich nicht, aber es fühlt sich irgendwie richtig an. Und ich muss sagen, wie gesagt, meine Freunde sind alle super süß. Die haben aber gesagt, im Endeffekt triffst du deine Entscheidung für dich und wir akzeptieren deine Entscheidung. Wenn es gut läuft, freuen wir uns für dich und wenn es nicht gut läuft, dann sind wir für dich da. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich ist gar nicht spruchreif, er hat sich ja gar nicht mehr gemeldet seitdem. Und dann kam aber tatsächlich noch einen Tag später eine Nachricht, er müsste jetzt oder er hat jetzt erstmal das ganze Gespräch sacken lassen, er musste darüber nachdenken und er hat für sich mal wieder festgestellt, dass ich seine absolute Traumfrau bin, dass ihm die Gespräche mit mir total fehlen, dass ihm die Zeit mit mir total fehlt und er weiß, dass er das schon ganz oft gesagt hat und dass er ganz oft eigentlich Sachen gemacht hat, die genau das Gegenteil irgendwie bewiesen haben. Aber er weiß das und er hat anscheinend auch irgendwie ein Problem und er würde sich auch Hilfe holen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, so ja, aber du steckst halt immer noch in dieser Beziehung. So, also du bist ja da immer noch drinne. Und ich habe gesagt, natürlich, ich vermisse das auch mit dir. Und ich habe dich wieder gesehen und irgendwie war es natürlich auch in dem Moment gleich wieder so wie früher, auch emotional wie früher. Aber du steckst in dieser Beziehung. Ja, hast du recht und dann kam erstmal gar nichts mehr und dann kam irgendwie einen Tag später abends, ah ja, wollen wir mal telefonieren und dann fing es wieder so von vorne an. Wir fingen an zu telefonieren, dann wollte er sich treffen und ich habe immer gesagt so, du bist in dieser Beziehung noch drinne. Also, was tust du denn da? Du kannst mich doch nicht ständig heimlich anrufen oder dich mit mir treffen wollen, währenddessen du noch mit mir zusammen bist. Die tut mir halt auch voll leid, das geht einfach gar nicht. Und er so, ja, ich werde mich da jetzt trennen. Ich habe das alles schon in meinem Kopf durchdacht und morgen treffe ich mich ja mit ihr und dann werde ich mich trennen. Okay. Gesagt, getan, hat er tatsächlich am nächsten Tag gemacht. Er hat sich von ihr getrennt. Und dann rief er mich an, so ein bisschen verweint. Und ich sagte so, okay, war anscheinend sehr emotionales Gespräch. Und er so, ja, sie hat halt geweint und sie tut mir auch leid. Und ich mag das halt gar nicht, Menschen zu verletzen. Ich weiß, passt überhaupt nicht zu dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Aber ich merke das gar nicht, Menschen zu verletzen, das hat mich halt mitgenommen. Und ich so, ja, verstehe ich. Also ist ja auch menschlich, ne, wenn man sich irgendwie von jemandem trennt und derjenige ist verletzt, dass einen das trotzdem mitnimmt, auch wenn man sich getrennt hat. Und dann kam aber so im nächsten Atemzug, naja, aber jetzt bin ich Single, wann machen wir unser erstes Date? Und ich war so, ja, keine Ahnung. Ich sag, ja, deshalb treffen wir uns halt, ist aber bist du dir sicher, dass das so gut ist, weil möchtest du vielleicht nicht erstmal etwas verarbeiten, bevor du jetzt irgendwie, ne? Nee, das Einzige, was ich die ganze Zeit nur verarbeiten musste, war der Verlust von dir. Weil es war einfach das Schlimmste, was mir passieren konnte. Und ich war so, okay. Ja, wir kamen wieder zusammen auf ein neues, ne? Und da war, muss ich sagen, seine Ex dann gar kein Thema mehr. Auch für mich irgendwie nicht. Irgendwie war sie auch aus meinem Kopf weg. Was dann aber plötzlich auftauchte, womit ich gar nicht gerechnet habe, war eine krasse Eifersucht seinerseits und eine sehr kontrollierende Art. Also wir waren dann auch wirklich ein Dreivierteljahr am Stück zusammen mal. Das war ja für unsere Verhältnisse schon lang zu dem Zeitpunkt. Und es fing plötzlich an, dass er, wenn ich mit meinen Freundinnen tanzen gegangen bin, ständig angerufen hat oder mir schon Tage vorher erzählt hat, wenn ich tanzen gehe, dann werde ich bestimmt von ganz vielen Männern angesprochen und dann lerne ich lauter Männer kennen und dann lerne ich vielleicht jemanden kennen, wo ich denke, er ist besser als er. Und ich habe ihn immer angeguckt und habe gesagt, ich check so eine Aussagen gar nicht, weil für mich ist so, ich gehe raus mit meinen Mädels, ich tanze, bis ich nicht mehr kann und dann gehe ich nach Hause und dann war der Abend perfekt. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der Alkohol trinkt oder sich da sonst wie besäuft. Ich möchte einfach tanzen, meinen Spaß haben, nach Hause. Ja, aber die Männer sehen die ja auch an, die sehen doch das Gleiche wie ich, dass du eine unglaublich tolle Frau bist und so. Und na, ich denke, das ist ja ganz ehrlich, ich bin noch nie wirklich von Männern angesprochen worden. Ich werde einfach nie angesprochen, weil ich, glaube ich, manchmal so eine Ausstrahlung habe, dass ich doch gar keinen Bock drauf habe. Also ich werde nicht angesprochen, das passiert nicht. Und dann war er so, doch, und dann merkst du, dass da einer ist, der ist hübscher als ich und der ist viel besser als ich und ich so. Also um festzustellen, ob jemand besser ist als du, was ich sowieso schon sehr schwierig finde, müsste ich mich ja über einen längeren Zeitraum mit diesen Menschen beschäftigen, was komplett gegen meine Moral spricht, weil ich bin ja mit dir in einer Beziehung. Und, ne, also, wie soll ich denn das machen? Ja, ich weiß, du machst sowas nicht, aber es ist halt trotzdem, ich habe da total Angst vor. Also diese Kontroll- und Eifersuchtsschiene wurde von ihm immer sehr auf die Angst gezogen. Und immer ist ja nur, weil er Angst hat, mich zu verlieren. Und er hat ja auch nur die Angst, weil er ja selber so viel Scheiße gebaut hat. Und warum sollte das Karma denn ihn wie vernachlässigen und er sollte es nicht zurückkriegen? Und dann habe ich gesagt so, naja, weil ich halt so nicht bin. Mein Gehirn funktioniert so nicht. Ich sage ganz ehrlich, es klingt total blöd, aber du reichst mir aus. Ich habe gar keine Zeit und keinen Nerv dafür, mir noch 2, 3 Mitspieler da irgendwie anzuhängen. Ich sage, da hatte ich gar keinen Bock drauf, das wäre mir viel zu viel. Und dann war er so, das ist ja schön, dass das der einzige Grund ist, warum das nicht passiert. Da habe ich gesagt, nee, natürlich ist das nicht der einzige Grund, aber ich wollte es dir einfach mal selber spitz erklären, warum das für mich einfach so eine Sache ist, die da hätte ich gar keinen Bock drauf. Die Mühe würde ich mir gar nicht machen. Und in diesem Dreivierteljahr wurde es immer schlimmer. Ich habe mich mit Freundinnen getroffen, ich wurde ständig angerufen. Wenn er hier war, dann und mein Handy vibriert hat oder mein Handy geklingelt hat, dann war direkt die übelste Anspannung da und es war direkt, wer ist das, wer war das, wer soll das, was immer. Warum schreibt der oder die dir? Und ich sagte, das ist eine Freundin, so, was ist denn das Problem? Ja, aber es ist wirklich nur eine Freundin. Es kann auch sein, dass du einen Mann eingespeichert hast unter dem Namen von einer Frau. Und ich habe gesagt, wieso, wie viele Frauen hast du denn eingespeichert unter dem Namen von einem Mann? Naja, du kannst ja bei mir kannst du ja jederzeit ins Handy gucken. Ich sage, du kannst auch bei mir jederzeit ins Handy gucken. Ich sage, ich habe da keinen Stress mit. Wenn du dir die Mühe machen möchtest, setz dich hin, nimm dir die Zeit, kannst gerne ein bisschen aufräumen. Ich hätte da noch ein paar Apps und Ordner, die müssten mal aufgeräumt werden. Tu dir keinen Zwang an. Und dann ist gut, ne? Und dann hat er mein Handy nicht genommen und dann war er auch so 5 Minuten später so, ah, es tut mir so leid. Ach, ich weiß, es ist richtig schlimm. Aber ich finde das total schön, dass du mir dein Handy geben würdest, dass du das machen würdest, dass ich gucken könnte. Das gibt mir total viel Vertrauen und so. Und ich habe gesagt, ich frage mich halt, warum du mir überhaupt erst misstraust, weil eigentlich müsste ich diejenige sein, die dein Handy kontrolliert. Nach all dem, was du gemacht hast. Ich verstehe es halt nicht. Und ich habe dann auch mal gesagt, ich habe immer das Gefühl, du stellst mich halt als die übelste Bitch da. So, obwohl ich halt schon so viel mit dir durch habe und ich habe dir Chancen gegeben, wo andere Frauen gesagt hätten, weißt du was, ey, sieh zu, dass du da irgendwo hinkommst, wo die Sonne nicht hinscheint, aber lass mich in Ruhe. Und ich habe dir Chancen gegeben, ich versuche dich zu unterstützen, ich rede super viel mit dir. Also irgendwie, ich verstehe es nicht, wie kannst du mich in dem Moment so hinstellen, das verletzt mich einfach. Nee, ich will dich ja so gar nicht hinstellen, ich weiß auch, dass du so gar nicht bist. Ja, warum reden wir denn dann darüber? Also, Wo ist denn der Sinn? Ich verstehe es nicht. Und es spitzte sich immer mehr und mehr zu. Und wir hatten dann noch einen Urlaub geplant, zu zweit. Meine Tochter wäre dann oder war dann für eine Woche bei ihrem Papa und wir beide sind halt weggeflogen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon vor dem Urlaub keine Lust mehr auf diesen Urlaub gehabt, weil mir schon vorher gesagt wurde, ja, hier aber abends bis 22 Uhr draußen sitzen, das geht nicht, weil ich muss ja meinen Sport machen. Weil wir sind ja mittlerweile jetzt ein totaler Fitness-Junkie und wir sind jetzt Bodybuilder und ich muss früh aufstehen, ich muss meinen Sport machen, ich muss regelmäßig essen. Und ich habe gesagt, ja, das ist ja alles schön, aber ich muss das ja nicht machen. Ja, und wir haben auch getrennte Zimmer gebucht, weil plötzlich hat ihn das auch gestört, dass ich halt in der Nacht schnarche. Er konnte dann nicht mehr schlafen. Ich habe gesagt, ja gut, dann halt getrennte Zimmer, mir ist ja im Endeffekt wurscht. Aber ich habe gesagt, aber ein bisschen was von meinem Urlaub habe ich schon noch. Ich meine, ich bin das erste Mal, seitdem meine Tochter auf der Welt ist, eine Woche ohne mein Kind. Das ist auf einer total schrecklich für mich und ich weiß noch gar nicht, wie ich das finden soll. Aber auf der anderen denke ich auch, die Zeit kann ich halt total gut für mich nutzen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte hier abends um 7:30 im Bett liegen, dann brauche ich ja dafür nicht extra Urlaub buchen. Also dafür extra in ein anderes Land fliegen, weiß ich nicht. Nein, das kriegen wir alles hin. Und die ersten Tage waren auch okay. Wir hatten super viel Spaß. Wir sind irgendwie Jetski gefahren. Wir haben den ganzen Tag im Pool rumgealbert oder haben halt uns Kartenspiele mitgenommen und haben gespielt. Und immer so zum Abend hin, wenn wir dann dort in der Bar saßen, war immer irgendwas, was ihn gestört hat. Also entweder hat es ihn gestört, dass ich mir jetzt mal einen Cocktail mit Alkohol geholt habe, oder es hat ihn gestört, dass ich mir dann eine Zigarette angezündet habe, weil dann auch plötzlich aus dem Nichts das ein riesengroßes Problem war, dass ich Raucherin bin. Wo ich gesagt habe, du hast mich vor 2 Jahren kennengelernt als Raucherin. Du hast mit dir zum auf dem Balkon gesessen und das hat dich nie gestört. Warum stört denn das jetzt plötzlich auf einmal? Ja, das stört ihn einfach. Das muss doch nicht sein. Das riecht blöd, das mag er nicht. Dann habe ich gesagt, das verstehe ich komplett. Wenn wir jetzt in einem geschlossenen Raum sitzen würden, würde ich das nicht machen. Ich rauche auch bei mir zu Hause nicht in der Wohnung. Ach ja, wie gesagt, wir sitzen doch hier draußen. Also was ist denn jetzt dein Problem? Ja, das stört mich einfach alles. Wir haben uns abends keine Shows angeguckt, weil er früh ins Bett wollte. Er hat entschieden, wann wir zum Essen gehen. Er hat entschieden, ob wir jetzt am Pool sind. Wenn er früh morgens der Meinung war, zum Sport zu gehen, dann hat er mich geweckt. Und dann durfte ich auch nicht in meinem Hotelzimmer auf ihn warten, sondern er hat mich dann quasi am Pool auf einem Stuhl so platziert, dass er mich vom Fitnessraum aus sehen konnte. Und dort durfte ich dann lesen. Und dann habe ich gesagt, so, lass mich doch einfach lass mich doch einfach, dann geh ich schnell duschen, dann mach ich mich in Ruhe fertig. Und wenn du damit einem fertig bist, dann gehen wir halt entspannt Frühstück. Nein, das möchte er nicht. Er möchte, dass ich in seiner Nähe bin. Und dann habe ich gesagt, warum? Da, um mich zu kontrollieren. Nein, ich möchte dich einfach in meiner Nähe haben. Ich so, du bist doch da am Sport machen. Also du hast mich doch nicht, uns trennt ein Fenster, uns trennt ein paar Meter. Ich sitze mit dem Rücken auf dem Stuhl und lies mein Buch. Also da hast du halt auch gar nichts von mir. Aber doch, dann sieht er mich und jedes Mal, wenn er mich sieht, ist sein Leben ja schöner. Und ich war dann schon so, also irgendwann hat es mich schon richtig genervt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe hier Geld ausgegeben für einen Urlaub, den ich gar nicht so gestalten kann, wie ich es gern möchte. Und dann sind 2 Tage.
Sag mal, Lilly, du hast es trotzdem gemacht, oder? Also er hat dann irgendwie diese fadenscheinigen Begründungen gefunden, warum du jetzt genau auf diesem Stuhl dein Buch lesen darfst und nicht auf deinem Zimmerbalkon oder was auch immer tun darfst. Also, dass das Kontrolle war, ist ja ziemlich offensichtlich. Er hat diese fadenscheinigen Begründungen gesucht und du hast es dann auch gemacht.
Ich habe es gemacht, um die Ruhe zu bewahren. Ich wusste, wenn ich es nicht mache, dann habe ich eine riesen Diskussion mit ihm. Das war leider Gottes in vielen Situationen so. Meine Freunde haben mich schon zwischenzeitlich nicht mehr wiedererkannt, weil die gesagt haben: Mensch, Lili, du bist doch eigentlich so ein total taffer Mensch und eigentlich sagst du immer deine Meinung und lässt dich nicht runterbuttern. Warum machst du das so? Und ich habe halt immer gesagt: Ah, oh, ja, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich möchte einfach meine Ruhe haben. Ich habe keine Lust auf Stress. Ich habe keine Lust auf Streit. Ich habe keine Lust auf Diskussionen, weil es immer damit endet, dass, wenn wir miteinander diskutiert haben, ist er sauer hier abgedampft, hat mich 2, 3 Tage komplett ignoriert. Ich wurde nicht angerufen, nicht angeschrieben. Ich bin einfach wegignoriert worden. Und nach 3 Tagen tauchte dieser Mensch dann hier auf und erklärte mir dann erst mal 20 Minuten, dass er sich den Schuh ja jetzt für diesen Streit nicht anziehen müsste und dass ich schuld sei. Und dann wurde ich 1 Stunde darüber ausgefragt, was ich diese 3 Tage jetzt gemacht habe, wo ich dann auch gesagt habe, so, du hast dich 3 Tage lang nicht gemeldet, das hat dich 3 Tage lang nicht interessiert, wie es mir geht. Und jetzt fragst du mich aus, was ich gemacht habe? Ja, nein, das will ich ja wissen. Hast du mit irgendeinem Mann geschrieben? Hat sich irgendein Mann gemeldet? Ich sag, welcher Mann soll sich denn melden? Ja, irgendjemand aus der Vergangenheit. Da habe ich gesagt, was denkst du, wie das funktioniert? Meinst du, die haben alle so eine Lampe bei sich im Wohnzimmer? Und wenn wir beide uns streiten, dann leuchtet die Lampe rot und dann denken sie sich, ach, jetzt können wir ja Lilly mal wieder schreiben. So, was denkst du denn, wie das funktioniert? Na ja, aber kann ja immer irgendjemand aus der Vergangenheit auftauchen und ich so, naja, du projizierst halt viel von deinem Beziehungsthema auf mich. Ich sag, nein, ich habe mit ihm geschrieben. Ja, aber hat auch kein, aber das würdest du mir auch sagen, ne? Ich so, ja. Naja, ich denke mir nämlich manchmal, vielleicht sagst du es mir auch nicht, weil du dir denkst, wenn du mir die Wahrheit sagst, dann gibt es halt Stress. Und da habe ich gesagt, und mach dich das nicht nachdenklich, dass du schon selber den Gedanken hast, dass du eigentlich so viel Druck auf mich ausübst, dass es sein könnte, dass ich lüge, nur um Stille zu haben, mach dich das nicht irgendwie hellhörig? Naja, wieso? Wir haben gesagt, dass wir mal ehrlich zueinander sind. Wenn du das machen würdest, dann würdest du lügen, dann wärst du nicht ehrlich und dann hättest du halt, dann wäre halt vorbei. Ach so. Okay, gut. Also ja, ich habe auch im Urlaub das gemacht, was er quasi in dem Moment verlangt hat. Ich konnte mich gerade noch so durchsetzen, als ich gesagt habe, du, es gibt aber hier eine Sache, die möchte ich machen. Ich möchte mich einmal massieren lassen. Ich möchte einfach mal 1 Stunde haben, wo ich mich irgendwo hinlege und einfach entspannen kann. Dem hat er auch zugestimmt mit dem Zusatz, ich werde aber nicht von einem Mann massiert. Was auch gar keinen Sinn gemacht hat, weil wir beide eigentlich so super offene Menschen waren. Wir sind in FKK-Thermen gegangen. Es war nie ein Problem, dass mich irgendein Mann nackt sieht oder ich andere Männer nackt sehe. Und das war dann aber wieder ein Problem für ihn. Und das war immer, ich hab's nicht, konnte diesen Zusammenhang einfach nicht finden. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn die Männer dich in der Therme nackt sehen, dann sehen die dich halt nur. Aber der berührt dich ja dann auch. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Also eine Frau, auch kein Problem, ist mir ja im Endeffekt auch eigentlich Ritze, ob mich Männerhände oder Frauenhände massieren. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und 2 Tage, bevor der Urlaub dann zu Ende war, hat er einen super großen Streit vom Zaun gerissen, weil er halt abends um 7:30 ins Bett wollte und ich bin halt mit ins Hotelzimmer und habe dann aber auch gesagt, dass ich das schade finde. Ich habe noch nicht eine Show hier gesehen. Oder einfach mal, ich sage, wir sitzen hier direkt am Strand, am Meer. Ich würde einfach gerne mal abends da sitzen. Ich will mir den Sonnenuntergang angucken. Ich möchte da sitzen, Musik hören, tanzen, einfach so das Leben genießen, so wie ich halt bin. Und hat er einen Riesenstreit vom Zaun gebrochen und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was? ich habe hier einen Haufen Geld für bezahlt, ich ziehe mich jetzt an und ich gehe jetzt raus. Und da war er so, wie, wo gehst du denn hin? Ich so, raus. Ich gehe jetzt raus. Ich genieße hier einfach jetzt meinen Urlaub. Naja, du kannst doch jetzt nicht rausgehen und so. Und ich so, und wie ich jetzt rausgehen kann? Ich sag, ich gehe jetzt raus. Das habe ich dann auch gemacht und ich habe mir die Show angeguckt. Ich habe abends noch da gesessen und habe noch einen Cocktail getrunken und dachte mir einfach, irgendwann war es bei mir so dieses Rebellische, schon dieses so, und jetzt zeige ich dir, dass du nicht alles mit mir machen kannst, was du willst. Und bin dann irgendwann wieder auf mein Zimmer zurück und keine 5 Minuten später klopfte es dann an der Tür und ich war so, ja, was willst du? Ja, wollen wir kuscheln? Und ich so, nee, danke. Habe ich jetzt wirklich keinen Bedarf zu. Wirklich nicht. Am nächsten Tag klopfte es dann morgens wieder an meiner Tür und ich so, ja, da können wir kurz reden. Habe ich ihn reingelassen. Ich so, was willst du dann? Ja, tut mir leid. Ich weiß, ich habe da ein richtig großes Problem. Und ich weiß, das Problem habe ich jetzt schon lange und es ist für dich total schwierig und das tut mir leid. Und ich habe gesagt, weißt du, was das Problem eigentlich ist? Du lässt mir keine Luft zum Atmen. Ich habe keine Luft zum Atmen. Ich kann mein Leben nicht so gestalten, wie ich das möchte. Ich kann keine Dinge mehr einfach gedankenlos machen, weil ich schon vorher überlege, was das jetzt wieder für Konsequenzen mit sich zieht. Und ich habe gesagt, das will ich einfach nicht mehr. Das bin auch einfach nicht ich. Ich bin ein super freiheitsliebender Mensch. Ich bin gerne unter Leuten. Ich gehe gerne raus. Ich bin gerne mit ganz vielen Menschen irgendwie Musik und Spaß haben. Das ist total meins. Und ich habe mich gefühlt, als würde ich in einem goldenen Käfig sitzen. Und bei ihm schwenkte dann von diesem, ach ja, es tut mir so leid, schwenkte dann plötzlich über und dann kam so, aha, wen hast du denn hier gestern kennengelernt, dass du das jetzt so denkst? Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, das ist doch jetzt nicht dein wirklich fucking Ernst. Du entschuldigst dich gerade genau für so etwas und keine Minute später klopfst du mir so einen Spruch und habe ich ihn angeguckt und gesagt, hab keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte mein Leben zurückhaben. So, dann ist er halt in sein Zimmer, ich bin dann irgendwann zum Strand gelaufen und am Abend dachte ich mir irgendwann, ja okay, es ist schon relativ groß hier, aber irgendwie müsste man sich ja auch mal über den Weg laufen. Und dann kriegte ich abends einen Anruf von einer Freundin, die wohnt direkt neben mir, die dann sagte so, hey Lilly, seid ihr jetzt schon wieder zurück? Und ich so, nee, wir fliegen ja erst morgen Abend, ne? Und sie so, oh, okay, also weißt du das gar nicht? Ich so, na was denn? Na, der hat hier gerade sein Auto vor deiner Haustür abgeholt. Ich so, wie? Und sie so, ja, ich so, bist du dir sicher, dass er das war? Sie sagt, ja, der stand hier mit seinem Koffer und hat das Auto abgeholt. Und ich so, also ich stand so in diesem Hotel und dachte, oh krass, er hat dich jetzt einfach in einem anderen Land, ohne dir irgendetwas zu sagen, hat er dich sitzen lassen. Du sitzt hier jetzt einfach alleine. Und meine Freundin meinte so, boah, dann genieß halt deinen letzten Tag noch. Ich war so überfordert damit, weil ich dachte, wie kann man denn, also er hätte ja wenigstens irgendwie einen Zettel oder sowas unter die Tür schieben können, so, pass auf, ich halte nicht aus, ich will nach Hause, ich flieg schon mal. Wäre jetzt auch nicht gut gewesen, aber besser, als dass ich es gar nicht gewusst hätte und irgendwann nur einfach da sitze und denke, okay, du denkst die ganze Zeit, der läuft hier irgendwie im Umkreis von 500 Metern irgendwo von dir rum und dabei ist er schon tausende Kilometer wieder in Deutschland. Es war eine richtig harte Nummer. Ich habe dann auch den Urlaub durchgezogen. Meine Freunde wollten alle für mich schon einen früheren Flug buchen. Und ich habe gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch. Jetzt hier noch mehr Geld. Also es reicht ja schon, wenn einer von uns beiden Geld ausgibt, um so schnell wie möglich von dem anderen wegzukommen. Ich ziehe das jetzt durch. Und am nächsten Tag bin ich dann auch geflogen. Und abends holte mich dann der Mann von meiner Freundin vom Flughafen ab. Und ich bin dem einfach wirklich erstmal heulend in die Arme gefallen. Und habe gesagt, es ist gerade so schön, einen Menschen zu sehen, der für mich zu Hause ist. Ne, weil meine Freunde sind für mich zu Hause. Und es war einfach in dem Moment so schön, einen von diesen Menschen zu sehen und zu sagen, okay, du bist safe, du bist sicher zu Hause angekommen. Und ja, meine Freunde waren natürlich schon mittlerweile nicht mehr die größten Fans von ihm, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Also wenn der Name fiel, dann war schon eigentlich viel Augenrollen. Und gleichzeitig haben sie sich aber auch alle super viel Zeit genommen, um mit mir zu sprechen, um mir dabei zu helfen, die Sachen zu verarbeiten. Ich muss auch sagen, dass ich immer, und das würde ich auch wirklich jedem ans Herz legen, spreche mit mindestens einem Freund oder einer Freundin über die Dinge, die zu Hause passieren. Das war für mich das Beste, was ich machen konnte, dass ich die Situationen, die zu Hause stattgefunden haben, meiner Freundin erzählt habe oder meinem besten Freund erzählt habe. weil ich in dem Moment auch immer ein bisschen dieses Feedback hatte, dass ich mir nicht einbilde, dass das nicht in Ordnung ist, sondern ich habe das Feedback bekommen, Lilly, das ist nicht gesund. Und das war für mich super wichtig. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie da irgendwie ein Schamgefühl haben. Ich kann nur sagen, schämt euch für gar nichts, sprecht da offen drüber und eure Freunde werden euch helfen, egal in welcher Form. Das haben sie bei mir auch gemacht. Es verging dann wieder ein Dreivierteljahr ohne Kontakt, ohne, ne? Er war natürlich zwischenzeitlich, also ich glaube 4 Wochen nach dem Urlaub kam dann schon wieder das große Outing, das Comeback zwischen ihm und seiner Ex. Also er war halt wieder bei ihr. Mittlerweile, muss ich sagen, standen wir alle schon da und waren nicht überrascht. Wir haben schon zwischenzeitlich überlegt, ob wir vielleicht mal so einen Laptop aufmachen und da jeder mal so seine Zeitspanne reinschmeißt, wie er denkt, wie lange es denn dauert. Ich fand es trotzdem super traurig. Auch wenn es mich nicht mehr überrascht hat, hat es mich traurig gemacht, weil ich mir immer dachte, warum denn jetzt bei ihr? Warum denn jetzt dort? Also warum jetzt, warum? Naja, und nach einem Dreivierteljahr trafen wir uns dann zufällig beim Einkaufen, natürlich, und haben dann auch miteinander gesprochen. Und das war halt, ja, wir haben halt so normal miteinander gesprochen. Ich habe halt zu ihm gesagt, ne, ja, ist halt mal wieder alles blöd gelaufen. Und ich habe mich so stark gefühlt in dem Moment, weil ich oft zu ihm gesagt habe, weißt du, das Ding ist halt, so eine Frau wie mich wirst du ja gar nicht mehr finden. So eine Frau wie mich, die das alles mitmacht, die dir das alles verzeiht und trotzdem immer hinter dir gestanden hat, die findest du nicht mehr in deinem Leben. Und er, ja, ich weiß, da hast du vollkommen recht und so. Und aber du bist die Richtige. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich bin mir ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr so sicher, ob du der Richtige bist. Weil ich glaube, dass da irgendwie vielleicht noch andere durch die Gegend laufen, die mir vielleicht ein bisschen besser tun würden. Und dann war das Treffen oder diese Begegnung vorbei. Und ja, natürlich 2 Wochen später kamen dann auch schon wieder die ersten Nachrichten. Und ich muss es nicht nochmal wiederholen, es war genau das Gleiche wie immer. Das große Vermissen, das große Lieben. Und ja, ich habe mich tatsächlich dann noch einmal darauf eingelassen. Das war dann schon das 6. Mal, wo ich schon selber eigentlich teilweise so vorm Spiegel stand und dachte, was ist mit dir? Also warum, was ist mit dir? Da stimmt doch irgendwas nicht, dass du das immer noch machst. Aber für mich war das immer so, ach naja, aber ich habe halt noch nie so geliebt. Das ist einfach die Liebe und ich will ihm helfen. Und wir sind wieder zusammengekommen. Er wollte sich dann, oder er hatte sich dann in der Zwischenzeit einen Therapeuten gesucht. Er ist zur Therapie gegangen. Ich war so, oh, Mensch, okay, schön, ne, gut. Es kristallisierte sich aber dann schnell raus, was er mir erzählte, sein Therapeut, der taugt halt nichts. Der hilft ihm nicht, der versteht das Problem nicht, der reduziert ihn immer nur darauf, dass er selber fremdgegangen ist und das würde ja quasi immer nur so stattfinden. Und er würde halt reden und der Therapeut würde halt gar nichts sagen. Da habe ich gesagt, okay, das kann ich nicht beurteilen. Ja, da musst du mal mitkommen. Und da bin ich mal mitgegangen. Und natürlich hat dieser Therapeut wenig reagiert, aber ich muss auch dazu sagen, er hat ihm natürlich auch nicht viel preisgegeben von dem, was er wirklich war. Also er hat das ja immer sehr gut so dargestellt, dass er das Opfer dieser Welt ist. Die Opferrolle hat er sehr gut besetzt. Also wenn es ihm schlecht ging, dann waren andere daran schuld. Denn wenn er andere Menschen schlecht behandelt hat, dann waren seine Eltern daran schuld, weil er es nicht alles gelernt hat. Also es war immer irgendjemand schuld und er war halt eigentlich das kleine Kind, was nur leidet und dem es nur schlecht geht. Und mir tat das total leid, weil ich habe selber eine sehr, sehr schlimme Kindheit hinter mir. Ich habe einen sehr gewalttätigen Papa gehabt und eine emotional nicht so verfügbare Mama. Und ich konnte ihn in dem Moment irgendwie fühlen, dass dieses innere Kind, dieses Verletztsein, dass das einfach wehtut. Weil ich habe in dem Moment gedacht, ja, ich verstehe dich komplett. Wenn du dich zu Hause nicht geliebt gefühlt hast oder wenn du das Gefühl hattest, du warst nicht gut genug, um dass man mit dir anständig umgeht, dann tut das einfach unglaublich weh. Und mich hat es auch durch die Tatsache, dass ich selber Mama wurde, irgendwann auch wieder eingeholt, weil ich plötzlich ein Verständnis dafür hatte, wie man eigentlich hätte mit mir umgehen müssen und wie man halt nicht mit mir umgegangen ist. Und so war das halt immer bei mir, dass ich ihm das Gefühl geben wollte von, ich verstehe dich, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr. Du bist nicht mehr dieses kleine Kind, du bist hier, bist du sicher, ich bin da, ich höre dir zu, ich helfe dir. Und der Dank dafür war eigentlich, dass diese ganze Chose mit dem Kontrollieren, mit dem eifersüchtig sein wieder von vorne losging und auch immer schlimmer wurde, was ich mir schon teilweise hätte nicht mehr träumen lassen, aber es wurde immer schlimmer. Er hat dann irgendwann angefangen, mein Google Maps nachzukontrollieren. Ich musste auch den ganzen Tag meinen Standort anhaben, damit Google Maps das aufzeichnet, damit er halt sehen kann, ob ich zu den Uhrzeiten, die ich ihm genannt habe, auch wirklich dort war, wo ich gesagt habe, dass ich bin. Was im Endeffekt nichts gebracht hat, weil wenn ich zu einer Freundin gefahren bin, er das dann geguckt hat, hat er gesagt, naja, du kannst ja auch dein Handy einfach bei deiner Freundin lassen und dann triffst du dich halt heimlich mit einem Typen. Und ich habe gesagt so, ich habe ein Kind. Meine Tochter ist mittlerweile 6 Jahre alt, die ist zur Schule gekommen. Ich habe gesagt, Kind, ich muss erreichbar sein. Es kann immer irgendwas sein. Es kann in der Schule irgendwas sein. Da lasse ich doch mein Handy nicht einfach bei einer Freundin. Ja doch, und die Freundin kann ja dann den Typen anrufen, mit dem du dich getroffen hast, und der sagt dir das dann. Und da habe ich gesagt so, boah, was denkst du denn, also wie viel Aufwand macht man sich denn für sowas? Ich sage, das verstehe ich ja gar nicht. Wer macht sich denn so viel Aufwand? Das ist ja, da braucht ja die Planung schon länger als das Treffen an sich. Das ist, ich verstehe es nicht. Und dann wurden auch immer Kontrollanrufe gemacht. Er hat das halt immer sehr geschickt und das muss ich ihm wirklich lassen, weil ich habe es jahrelang so nicht gesehen. Er hat es immer sehr geschickt gemacht, weil er kam nämlich immer diesen, ach, mir geht's gerade nicht so gut. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal kurz deine Stimme. Ich habe gerade schon wieder so einen Moment, wo ich am liebsten kontrollieren würde. Aber ich will dich da, ich wollte nur kurz deine Stimme hören. Also er hat das immer super opfermäßig halt gemacht. Es war halt nie dieses, wo bist du, was machst du oder so. So dieses extrem grandiose oder offene, gar nicht. Sondern es war einfach nur dieses, ich wollte nur deine Stimme hören. Ja, ich habe gerade selber gemerkt, dass ich wieder in diesen Sog komme und jetzt habe ich mich reflektiert und das ist vollkommen in Ordnung, ich wollte deine Stimme hören. Und für mich wirkte das immer so, als ob er Lösungen für sein Problem sucht. Ne? Also er sitzt zu Hause, er ist alleine, er hat irgendwie Angst, dass du was mit einem anderen Mann hast, aber er reflektiert sich und wenn er sich reflektiert hat, dann ruft er dich an und spricht mit dir darüber. Für mich war das immer voll so ein Gefühl von, ach guck mal, er guckt hin. Meine Freundinnen haben schon irgendwann dann gesagt so, Lilly, nee, das ist nicht gesund. Das ist nicht, ich verstehe das, du willst für ihn da sein und das ist auch, das ist total schön, aber das ist nicht gesund.
Naja, und zumal, Lilly, wenn diese Reflexion Früchte getragen hätte, also wenn er für sich erkannt hätte, ach, ich habe jetzt gerade wieder diesen Kontrollimpuls, ich will dem jetzt nicht nachgehen, dann wäre kein Anruf erfolgt. Also er hat ja die Kontrolle durchgeführt, er hat sie eben halt maskiert mit einem anderen Thema, ne? Aber richtig. Kontrolle war es trotzdem. Krieg ich sie in diesem Moment ans Telefon, ja oder nein? Ja.
Ja, komplett. Komplett. Und ich habe mich auch komplett auf dieses Spiel eingelassen. Ja, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, reflektiere ich viele Situationen, wo ich denke, wow. Ne? Also da hast du so einen Aha-Moment nach dem anderen. Es spitzte sich dann alles zu. Es gab dann auch letztes Jahr im September nochmal eine 2-wöchige Trennung, die ich aber diesmal tatsächlich gebrochen habe, weil ich vor seiner Tür stand, weil es mir einfach so schlecht ging. Also ich habe irgendwie in 2 Wochen 10 Kilo abgenommen, weil ich habe nicht gegessen, ich habe nicht geschlafen. Es war einfach für mich, weiß ich nicht, ich war wie auf Entzug. Zu 100%. Ich war wie auf Entzug und dann stand ich nach 2 Wochen mal vor seiner Haustür. Und um da auch wieder zu erfahren, dass er natürlich einen Tag nach der Trennung wieder bei seiner Ex war und zu der Zeit, wo ich dann vor seiner Haustür stand, auch noch in Kontakt mit ihr stand. Aber er dann sagt, das ist ja alles gar nicht so das Problem. Er rief sie dann an, sagt ihr, pass auf, Lilly hat vor meiner Tür gestanden, ich habe jetzt mit ihr gesprochen, wir versuchen es wieder. Also können wir jetzt keinen Kontakt mehr haben, ich wünsche dir noch alles Gute und dann ist gut. Also er hat sie eiskalt abgespeist. Und dann hatte ich ihn quasi wieder zurück. Und am Anfang war ich auch total erleichtert und habe auch wieder überall geschwärmt, wie toll es denn gerade läuft und wie schön das eigentlich gerade ist. Und dann fing das natürlich wieder an. Und dann nahm es so Anfang des Jahres seinen Höhepunkt, weil mein Körper einfach irgendwann auch symptomatisch auf diese ganzen Sachen reagiert hat. Also ich habe einen ganz, ganz dollen Vitamin-D-Mangel diagnostiziert bekommen. Ich habe Magengeschwüre gekriegt. Mir war ständig übel. Ich konnte nicht essen. Ich sah einfach super schlecht aus. Also meine Freundinnen und meine Familie, die haben sich alle total Sorgen gemacht. Mein bester Freund, der hat auch irgendwann gesagt so, nee, das ist nicht gut. Das ist so. Und er hat dann auch irgendwann gesagt, ich werde dir nicht dabei zuschauen, wie du zugrunde gehst. Ich akzeptiere deine Entscheidungen und ich stehe zu 100% hinter dir, aber ich werde dir nicht dabei zuschauen, wie du zugrunde gehst. Und es wurde immer schlimmer. Wenn ich mit meiner Tochter hier vormittags alleine zu Hause war, ging es mir richtig gut. Ich hatte Appetit, ich habe gegessen. Und sobald dieser Mensch meine Wohnung betreten hat, musste ich mich übergeben. Und das wortwörtlich. Ich bin aufs Klo gerannt und musste mich übergeben. Wenn der neben mir saß, wurde die Anspannung in meinem Körper so groß, dass ich mich übergeben musste. Dass ich teilweise über Tage so Zitteranfälle hatte, weil meine ganze Muskulatur, mein ganzer Körper so angespannt war. Und ich ihm dann schon irgendwann gesagt habe, das ist nicht gut, diese ganze Beziehung, die macht mich kaputt, das macht mich kaputt. Und er war mal so, ja, ich weiß, dass dir nicht gut geht, das tut mir auch total leid. Und wir sind dann einmal ins Krankenhaus gefahren, weil ich mit meinem Magen wieder so doll hatte, und auf dem Weg zum Krankenhaus war er noch, oh Gott, ich mache mir so Sorgen und es ist alles so schlimm und ich weiß, dass ich auch Schuld daran trage und es tut mir so leid. Und nachdem ich dann vom Arzt untersucht wurde, war das dann wie so ein Hebel bei ihm. Dann hieß es plötzlich, na toll, jetzt bin ich hier total spät im Bett und jetzt war der Abend gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich war dann so, aber du wolltest doch mit mir ins Krankenhaus. Ja, aber ich wollte das halt nicht so, weil seine abendliche Vorstellung, und das war wirklich schon eigentlich wie so ein Abendprogramm, was ich hier runterspielen musste, war halt, das Kind ist im Bett, wir ziehen uns beide nackig aus, wir legen uns beide nackig auf die Couch, um zu kuscheln, um dass es natürlich dann auch zum Geschlechtsverkehr kommt und am besten das jeden Tag. Und wenn dann mal die Situation kam, wo ich gesagt habe, ich möchte gerade nicht, dann war es natürlich direkt, ah, ich finde ihn nicht mehr attraktiv, ich finde ihn nicht mehr toll oder ich habe einen anderen Mann oder ich mache ihn jetzt halt alleine. Wo ich dann gesagt habe, dass bei uns Frauen ist das vielleicht ein bisschen anders. So, wenn es bei uns im Kopf nicht funktioniert, dann funktioniert es auch so nicht. Und ich habe gesagt, wir sind jetzt irgendwie seit einem Jahr liiert und wir haben seit einem Jahr jeden Tag Sex. Und es wird jetzt hier niemand sterben, weil wir dann vielleicht mal keinen Sex miteinander haben. Aber das war so das abendliche Programm. Nackig ausziehen, nackig kuscheln, ne? Und im besten Fall für ihn Geschlechtsverkehr. Und wenn irgendwas davon nicht so war, wie er sich das gewünscht hat, dann gab's halt Stress. Dann gab's Ärger. Also dann habe ich ihn nicht so gekuschelt wie sonst, dann habe ich ihn nicht so geküsst wie sonst. Oder wenn ich gesagt habe, müssen wir uns jetzt irgendwie jedes Mal dafür ausziehen, weil selbst das fand ich irgendwann schon einfach sehr beklemmend, nackt neben ihm zu liegen. Jede Berührung von ihm hat mich irgendwann nur noch dazu gebracht, wirklich zu erstarren. Ich fand das super unangenehm und ich wäre am liebsten einfach weggerannt und konnte es halt nicht. Und es wurde immer schlimmer mit dem Streit, es wurde immer schlimmer mit dem Stress. Er fing dann auch irgendwann an, Sachen zu sagen, wo er ganz genau wusste, damit trifft er mich richtig tief. Er fing dann auch irgendwann mit meiner Tochter an, dass ich keine gute Mutter sei, weil ich da meine Tochter mal dann vorschieben würde, wenn es mir gerade passt, wo ich mich selber überhaupt gar nicht wiedererkannt habe. Und der Höhepunkt, der für mich dann dafür gesorgt hat, wirklich zu sagen, das funktioniert gar nicht mehr, war die Tatsache, dass er irgendwann angefangen hat, meine Wohnung auseinanderzunehmen. Also er fing an, Sachen durch den Ring zu schmeißen. Und mir gleichzeitig zu sagen, dass er sich gerade nur so verhält, weil ich ja nicht verstehen möchte, dass er mir nur helfen will. Und dass ich gar nicht mitkriege, wie ich denn bin, weil ich bin total eklig zu ihm. Und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ich sitze vor dir. Ich bin so am Weinen. Ich habe Nervenzusammenbrüche. Ich bin doch nicht eklig. Doch, das bist du, aber das kriegst du selber gar nicht mit. Das ist auch in Ordnung, dass du das nicht mitkriegst. Das verzeih ich dir, aber du bist so. Und dann habe ich ihn angeguckt und ich hatte mich dann schon zu dem Zeitpunkt ein bisschen angefangen, mit diesem ganzen Thema toxische Beziehungen zu beschäftigen. Und habe ihn angeguckt und habe gesagt, du manipulierst mich gerade. Du versuchst mir gerade einzureden, dass ich nicht mitkriege, wie ich bin. Du versuchst mir gerade meine Wahrheit abzusprechen und meine Gefühle. Ja, siehst du, das meine ich. Du kriegst das einfach gar nicht mit, wie du bist. Und ich so, du kriegst anscheinend nicht mit, wie du bist. Ich sag, und du brauchst gar nicht zu versuchen, mich zu manipulieren. Das wird dir nicht mehr gelingen. Das ist vorbei. Und ich habe wirklich ab dem Moment an, wo ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, toxische Beziehungen und die Verläufe oder ne, was gibt es für Muster, umso tiefer ich in dieser Thematik drinne war, umso mehr habe ich ihn als Menschen eigentlich erst erkannt. Also er hat Dinge gesagt, wo ich dann da saß und dachte, ah, okay, ah, Gaslighting, ah, ja, okay, interessant, okay, Schuldumkehr, ah, ja, gut, ne, oder Opfer-Täter-Umkehr, ach, okay, also man hatte so Momente, wo man wirklich nur noch da saß und es beobachtet hat und sich dachte, wow, wenn ich jetzt so eine Checkliste hätte, du hättest bei allen Sachen, die damit in Verbindung stehen, hättest du ein Häkchen. Eins mit Sternchen. Und nachdem er hier angefangen hat, meine Wohnung auseinanderzunehmen, habe ich ihn dann rausgeschmissen, habe ihn dann darum gebeten, meinen Schlüssel auch gleich hier zu lassen. Und er ist dann auch gegangen, lauthals, und natürlich wieder zurück zu seiner Ex, mit der er jetzt aktuell auch wieder zusammen ist. Unsere Trennung ist jetzt 7 oder 8 Wochen her. Und er ist mit ihr zusammen und ich hatte am Anfang meine Ruhe, war halt noch ein Thema wegen dem Urlaub offen, den wir noch zusammen gebucht hatten, den ich jetzt natürlich gerne für ihn spanieren möchte. Das hatte eine Freundin von mir ihm mitgeteilt, weil ich ihn überall blockiert habe, um die ganzen Zugangskanäle für ihn zu schließen. Und das hatte dann zur Folge, dass der Wärter vor meiner Tür stand und das mit mir klären wollte. Ich habe ihn dann auch reingelassen. Man hat das dann mit dem Urlaub geklärt. Das war jetzt nicht unbedingt das Ergebnis, was ich mir gewünscht hätte, denn er war jetzt dann auch der Meinung, wenn er den halt bezahlt, dann hat er auch ein Anrecht, da hinzukommen. Und ich habe ihn mehrfach darum gebeten, das nicht zu machen, weil ich einfach mit meiner Tochter einen schönen Urlaub haben möchte und ich einfach nicht möchte, dass er dort auftaucht, weil ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich habe ihm auch gesagt, ich weiß, du denkst, im Urlaub ist es total entspannte Stimmung, man kommt sich wieder näher und man ist dann wieder miteinander und das möchte ich nicht. Und einen Tag danach stand er wieder vor meiner Haustür. Das ist einfach schon mittlerweile wirklich, muss ich selber schon langsam drüber lachen. Oder zum Glück, dass ich mittlerweile etwas darüber lachen kann. Und diesmal stand er dort und kurz gesagt weinte, bettelte, versprach mir, dass er sich alles ändert. Er spielte mir eine 6-Minuten-Sprachnachricht vor, die er zu Hause selbst von sich aufgenommen hat, weil er ja seine Gefühle und Gedanken immer nicht so äußern kann. Wenn er vor mir steht, in dieser Nachricht hat er bitterlich geweint und hat mir erklärt, dass er eigentlich immer nur zu seiner Ex gegangen ist, weil der Verlust von mir der größte Verlust ist, den er je in seinem Leben erlebt hat. Und dass alles so schmerzhaft für ihn ist, dass er kann diesen Schmerz einfach nicht aushalten. Deswegen ist er bei seiner Ex. Und ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt, und jetzt kommst du hierher mit der Intention, mich zurückzukriegen. Und gibst mir dein Handy in die Hand, damit ich mir diese Sprachnachricht anhören kann. Und ich sehe ein Profilbild von euch beiden. Also das heißt, du hast dich vorab nicht von dieser Frau getrennt, sondern du machst gerade genau das Gleiche wie immer. Du bist mit ihr zusammen, du kommst hierher, du wartest darauf, die Sicherheit von mir zu haben, dass du wiederkommen darfst und dann trennst du dich. Und wir haben dann auch relativ lange, ich glaube fast 1,5 Stunden miteinander gesprochen und er war halt, ja, das würde jetzt alles anders werden und ich habe gesagt, nee, es wird sich nicht ändern und dann kam der Satz, aber was wenn doch? Und dann habe ich gesagt, dieses was wenn doch hat mich jetzt 4,5 Jahre lang in diesem Ding hier gefangen gehalten. Was, wenn er sich doch ändert? Was, wenn du ihn doch dazu kriegst, dass er es endlich erkennt? Und ich habe gesagt, an dieses was wenn doch glaube ich nicht mehr. Ich glaube dir auch nichts von dem, was du sagst. Ich glaube dir, dass du traurig bist und ich glaube dir sogar, dass sich das anfühlt wie ein Verlust, weil du verlierst ja auch was, aber du hast dich mich, also für dich ist es nicht der Verlust von mir als Menschen, sondern nur von dem, was du hier von mir hattest. Nur das, was du von mir gekriegt hast und wie ich dich habe fühlen lassen. Nein, ich bin einfach die Frau für ihn. Und ich habe gesagt, du hast jetzt 6 Wochen lang nach der Trennung, hast du dich nicht dafür interessiert, wie es mir geht, wie es uns geht, was wir tun, was wir nicht tun. Jetzt hast du mich einmal gesehen. Und plötzlich kommen diese Gefühle hoch. Das ist doch richtig dieses, du siehst in dem Moment, was du hattest und aktuell nicht mehr hast, aber jetzt möchtest du das wieder haben. Bisschen so ein Prinzip wie bei einem Kind. Hat halt ewig mit einem Spielzeug nicht gespielt und wenn du es dann rausholst, um es wegzuschmeißen, dann willst du das Kind plötzlich wieder haben. Nein, das wäre so nicht. Er hätte das jetzt alles verstanden. Und er wäre ja jetzt bei ihr auch viel entspannter. Er hätte ja auch gar nicht mehr so mit der Eifersucht. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich sogar, weil die ist dir noch egaler, als ich das bin. Tatsächlich. Nee, er stand hier, hat geweint, hat gefleht, hat gebettelt. Aber ich habe ihm dann gesagt, möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich will das auch gar nicht nochmal ausprobieren. Ich muss mich schützen. ich muss mein Kind schützen. Meine Tochter ist auch mittlerweile an dem Punkt, wo sie echt gar nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Ich glaube auch, dass meine Tochter der größte Indikator war, weil sie hat mir schon wochenlang vor der Trennung erzählt, ich möchte mich doch endlich trennen, weil der Typ doch einfach nicht taugt. Und sie war da sehr, teilweise wirklich sehr, sehr viel größer, als ich es war, muss ich wirklich sagen. Und ja, dann ist er gegangen. Und ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit entschlossen, diesen Urlaub einfach selber zu stornieren und zu bezahlen. Ist mir mein Frieden einfach wert, auch wenn es eine Menge Geld ist, ist es egal. Ich kann sicherstellen, dass ich dort die Ruhe habe mit meinem Kind und dass er dort nicht auftaucht. Und hatte meiner besten Freundin dann das gesagt und sie darum gebeten, ihm das zu sagen, dass das erledigt ist. Ne? Er kann sich sein Geld halt schenken. Und das hat sie gemacht und dann hat sie mir ein Screenshot geschickt von dem Chat. Und was soll ich sagen, an dem Abend, wo er gebettelt hat, hat er mir ja gesagt, er wird sich trennen, weil taugt mit der Frau einfach nichts. Spoiler Alert, sie sind immer noch zusammen. Ja, also das ist jetzt eine Woche her, sie sind immer noch zusammen. Das ist auch in Ordnung. Die ersten Tage nach diesen Begegnungen war ich sehr emotional. Ich habe auch gemerkt, dass mein Körper wieder sehr, sehr dolle darauf reagiert hat. Aber ab dem Moment an, wo ich diesen Urlaub storniert habe, muss ich sagen, spüre ich eine so große Freiheit in mir. Also es war so, als ob dieser Urlaub, dieses Bewusstsein darüber, dass der Urlaub erledigt ist und dass ich ihm dann auch offensichtlich nochmal gezeigt habe, dass ich ihm diese Bühne nicht mehr biete. War irgendwie, als hätte ich den letzten Rest von der Mauer, die mich irgendwie umzingelt hat, eingerissen und ich fühle mich seitdem super frei. Ich sehe diesen Menschen mittlerweile auch ganz anders. Vor ein paar Wochen hätte ich dir noch gesagt, dass er mir total leid tut. Er tut mir nach wie vor leid, aber im größten Sinne ist es für mich einfach mittlerweile nur noch lächerlich und erbärmlich. Ich habe meine Momente, wo mein Gehirn versucht, die Logik dahinter zu erkennen, wie man halt hier irgendwie hinkommen kann und irgendwie die Show seines Lebens spielen kann. Und vielleicht dachte er, er kriegt dafür schneller einen Oscar als Leonardo DiCaprio. Ich habe keine Ahnung. Und am nächsten Tag sitzt du wieder bei dieser anderen Frau und erzählst dir dann, ach, ich lieb dich so. Weil der wird ihr nicht gesagt haben, dass der hier vor der Tür stand. Also er wird ja nicht hingehen und sagen, Mensch, du pass auf, ich habe gestern bei Lilly gestanden, weil eigentlich wollte ich die wieder zurück. Aber naja, hat jetzt nicht so geklappt. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen. Und manchmal versucht mein Kopf, die Logik zu erkennen. Das wird natürlich nicht funktionieren, weil da steckt einfach keine Logik hinter. Ich möchte ihm auch seine Gefühle gar nicht absprechen. Ich glaube schon, dass er vieles von dem, was er gesagt hat, auch irgendwie gefühlt hat. Aber es hat halt keine Konsistenz gehabt. In gar keiner Form. Es war halt überhaupt nicht stabil. Und ich bin froh, dass ich los bin.
Ja, vielen Dank, Lilly, dass du uns mitgenommen hast in diese Geschichte. Da war ja tatsächlich einiges los. Ich habe jetzt gerade zum Schluss gedacht, also es gab ja immer irgendwie dich und diese Ex-Partnerin. Also das war ja mit euch beiden dieses On-Off im Grunde. Und ihr hattet euch ja mal getroffen und auch Nummern ausgetauscht. Sie hatte dir ja zumindest irgendwie mitgeteilt, er ist jetzt wieder bei mir. Habt ihr in den Jahren danach auch nochmal miteinander kommuniziert über ihn?
Gar nicht. Ich hatte dann ihre Nummer natürlich auch relativ schnell wieder gelöscht, weil, ja, ich weiß ja, für sie war das halt auch ein bisschen der Triumph, mir jetzt sagen zu können, dass er wieder da ist. Und sie hat mich auch tatsächlich auf allen Social-Media-Kanälen blockiert. Also ich, selbst wenn ich wollen würde, ich würde nicht rankommen. Ich weiß, dass mein bester Freund sie ab und zu mal sieht oder gesehen hat, aber da ist da auch nicht das Thema. Ich hatte tatsächlich natürlich auch mit den Gedanken gespielt, dieser Frau mal zu stecken, was hier so los war. Gleichzeitig muss ich sagen, sie macht das mittlerweile seit 8 Jahren mit. Und ich weiß durch dieses eine Gespräch, was wir damals hatten, dass sie, zum einen würde sie mir nicht glauben, ne? Ich wäre halt auch einfach nur die kranke Ex, die jetzt wieder dafür sorgt, dass er halt von ihr wegkommt. Und zum anderen würde er auch sicherlich sehr gute Argumente finden, um das, was sie eh schon denkt, zu unterstützen, nämlich, dass das alles erstunken und erlogen ist. Und ich bin auch mittlerweile an dem Punkt, wo ich wirklich sage, sie tut mir leid, aber gleichzeitig macht sie das seit 8 Jahren mit. Und eigentlich kann man sagen, sie weiß ganz genau, auf was sie sich dort einlässt. Und wenn sie halt meint, dass sie das trotzdem machen möchte, dann ist das okay. Und wenn sie sich jetzt total gut fühlt, weil er jetzt dort ist und nicht bei mir, dann gönne ich ihr dieses Gefühl auch, weil vom Prinzip weiß ich, dass ich dadurch eindeutig mehr gewonnen habe.
Ja, danke dir. Wie schaust du jetzt in deine Zukunft? Wie wirst du auch, also ich kann mir vorstellen, das wird ja heute nicht, oder wird ja jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er versucht, wieder bei dir anzudocken. Das hat so oft funktioniert. Da ist ja ein Lerneffekt bei ihm auch da. Also ich denke, er wird davon ausgehen, dass das nochmal funktionieren wird. Und er wird es wahrscheinlich weiter versuchen. Wie willst du damit umgehen? Und ja, wie geht auch, oder wie schaust du in deine oder in eure Zukunft, also deine und die deiner Tochter?
Also ich denke auch, dass er es nochmal versuchen wird. Ich bin da auch irgendwie schon so drauf eingestellt. Der große Plan ist, die Tür einfach zuzulassen, sobald er vor der Tür steht und ich weiß, dass er es ist, die Tür zuzulassen. Ich muss immer dazu sagen, dass ich selber weiß, dass es in dem Moment, wo es soweit ist, manchmal etwas schwierig ist, seinen Plan umzusetzen. Ich glaube aber, dass es mir mittlerweile leichter fällt, weil ich einfach einen anderen Blick auf ihn habe. Und wenn er nicht aufhört, hier vor der Tür zu stehen, dann werde ich ihm auch irgendwann sagen, dass ich dann die Polizei einschalte. Wenn ich ihm darum bitte, mich in Ruhe zu lassen und er das nicht tut, dann muss die Polizei halt ausrücken und ihn dann irgendwie davon überzeugen. Ich denke, ich habe noch ein bisschen Vorbereitungszeit, weil noch ist bestimmt Honeymoon-Phase bei ihm und ihr. Ich gebe denen jetzt noch ein paar Wochen, bis vielleicht wieder irgendein Streit vom Zaun bricht, dann wird es soweit sein. Aber für mich steht auf jeden Fall fest, dieser Mensch hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Und wie schaue ich in meine Zukunft? Also auf jeden Fall bin ich gerade sehr viel dabei, meine Kindheitsthemen und Traumata aufzuarbeiten, weil ich auch mittlerweile weiß, dass viel davon natürlich dazu geführt hat, dass ich genau in solch einer Beziehung lande und für mich dieses ganze dramatisch intensive Liebe bedeutet, weil ich es nicht anders gelernt habe. Es war halt was Vertrautes und für mich halt das, wo ich dachte, ja, ne, so muss halt Liebe sein. Mittlerweile weiß ich, nee, sollte es nicht. Und eigentlich ist mein einziges Ziel gerade für die Zukunft, mein Leben zu leben. Die Dinge so zu machen, wie ich sie möchte und irgendwann auch einen Partner an meiner Seite zu haben, der da mitgeht oder einfach fein mit ist. Und auch einfach das Leben mit meinen Freunden genießen, weil ich wirklich immer wieder sagen muss, wenn ich die nicht gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch noch nicht raus aus der Nummer. Aber ich habe da so tolle Leute im Background, die immer für mich da waren, die mir immer zugehört haben, die sich auch tausendmal die gleichen Geschichten angehört haben und mich nie aufgegeben haben. Und da bin ich sehr dankbar für und ich möchte einfach nach 4,5 Jahren Gefängnis ist es jetzt einfach für mich erstmal Freiheit genießen.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute dabei. Ich hoffe, das gelingt sehr schnell und sehr gut. Lilly, gibt es noch irgendein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben? Irgendeine Frage, die ich hätte stellen sollen oder etwas, das du noch hinzufügen möchtest?
Nee, ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Gibt jetzt, glaube ich, auch nichts Offenes. Ich möchte wirklich nur noch mal jedem ans Herz legen, wenn ihr anfangt, euch mit dem Thema toxische Beziehungen zu beschäftigen, dann ist das schon das erste Zeichen. Wenn ihr euch wiedererkennt, handelt, auch wenn es schwer ist. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, sprecht mit jemandem. Macht das bitte nicht mit euch alleine aus. Sprecht mit vertrauten Menschen darüber. Holt euch Feedback. Holt euch Infos. Hört Podcasts, wie gesagt, auch der Podcast von dir, wollte ich mich auch nochmal bedanken. Der hat mir super viel geholfen und ich hoffe, dass du den noch ganz, ganz lange weitermachen kannst, weil ich ihn echt richtig, richtig toll finde, auch einfach zur Aufklärung. Ich hatte ganz viele Aha-Momente, aber sprecht mit Leuten und versucht wirklich, sobald ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht so leben, wie ihr das möchtet und schränkt euch ein oder passt euch an, handelt.
Das lassen wir so stehen. Dankeschön, Lilly. Ich bin ganz sicher, dass deine Geschichte vielen anderen auch die Augen öffnen wird für das, was bei ihnen passiert, so wie es vielleicht ein Stück weit auch bei dir passieren konnte. Und letztendlich, ich hoffe auch, dass ich diesen Podcast weitermachen kann. An der Stelle vielleicht einmal der Aufruf. Ich kann das nur dann tun, wenn Menschen bereit sind, über ihre Geschichte hier im Podcast zu sprechen, so wie du, Lilly. Also vielen Dank nochmal dafür. Wenn ihr das auch machen möchtet, meldet euch bitte bei mir. Nur dann bin ich in der Lage, auch diesen Podcast weiterzuführen. Also Lilly, vielen Dank an dich. Alles Gute. Und
Dankeschön.
Mach es gut.
Du auch, danke.
Das war sie nun. Lillys Geschichte. 4,5 Jahre, 6 Anläufe bis zur endgültigen Trennung. Sie hat sich Stück für Stück ein wenig selbst verloren. Und sie hat sich wiedergefunden. Ich danke Lilly von Herzen dafür, dass sie so offen mit uns geteilt hat, was sie durchlebt hat. Ich möchte heute auf einige Dinge eingehen, die in Lillys Geschichte besonders stark sichtbar werden. Das Bauchgefühl und der Mechanismus, der es immer wieder zum Schweigen bringt. Unser Körper als Warnsystem und auch die Frage, was unsere eigene Geschichte damit zu tun hat, wen wir lieben und weshalb wir manchmal bleiben, obwohl wir wissen, dass es uns nicht gut tut. An Lillys Erzählung fällt mir eines ganz besonders auf, das ich auch im Coaching mit meinen KlientInnen immer wieder höre. Das Bauchgefühl. Das Bauchgefühl, das uns etwas mitteilen will. Und wir wollen es nicht hören. Wir suchen nach Erklärungen, wir spielen runter, wir halten uns für zu vorsichtig oder zu misstrauisch. Er beobachtet Lilly beim Schlafen und sie denkt, wie süß das ist. Er taucht unangekündigt an ihrem Arbeitsplatz auf und ein Unbehagen steigt in ihr hoch, das sie sogar einer Freundin gegenüber benennt. Und trotzdem redet sie es sich klein. Er will nach 3 Tagen offiziell mit ihr zusammen sein und sie fühlt sich überrumpelt. Jedes Mal und immer wieder das Bauchgefühl. Und jedes Mal auch die innere Stimme, die all das erklärt, relativiert und wegschiebt. Das Bauchgefühl hat einen körperlichen Ursprung, den viele Menschen nicht kennen. Im Bauch sitzt das sogenannte enterische Nervensystem, das manchmal als das 2. Gehirn bezeichnet wird. Das enthält Millionen von Nervenzellen, die Signale verarbeiten und weiterleiten und schneller sind als das bewusste Denken. Wenn das Bauchgefühl anspringt, hat der Körper bereits etwas registriert. Unstimmigkeiten, Widersprüche zwischen dem, was jemand sagt und dem, was er tut. Was das Bauchgefühl auslöst, ist körperliche Mustererkennung, also das Erkennen von Unstimmigkeiten, bevor der Verstand sie in Worte fassen kann und bevor der Verstand sie regulieren, relativieren, wegschieben kann. Warum hören wir nicht hin? Die Gegenstimme, die Lilly beschreibt, kommt mit einer Begründung. Zerdenk es dir nicht. Er will wenigstens eine echte Beziehung. Gib ihm eine Chance. Diese inneren Sätze folgen einem Muster. Sie machen das Bauchgefühl zur Überempfindlichkeit, zum Problem der Person, die fühlt, nicht zum Hinweis auf das Verhalten der anderen Person. Dabei lernen wir diese Sätze nicht spontan. Wir haben sie über Jahre hinweg verinnerlicht. Aus Erziehung, aus Erfahrung, aus dem tief verwurzelten Wunsch, offen und fair dem anderen gegenüber zu sein. Bei Menschen, die in ihrer Kindheit in unberechenbaren oder unsicheren Verhältnissen groß geworden sind, kommt oft etwas weiteres hinzu. Das Nervensystem hat gelernt, bestimmte Muster als vertraut einzustufen, auch wenn sie nicht sicher sind. Was sich bekannt anfühlt, stuft der Körper zunächst als weniger bedrohlich ein als das Unbekannte. Das bedeutet, dass ein Mensch, der sich in einer Situation mit einem vertrauten Muster befindet, gleichzeitig Alarm und Anziehung spüren kann. Und in diesem Widerspruch gewinnt dann meistens das, was sich nach früher anfühlt. Und Achtung, wir denken darüber nicht bewusst nach. Das sind unterbewusste Prozesse, die aber dennoch zu diesem Ende führen. Irgendwann aber geht unser Körper dann den nächsten Schritt, wenn wir einfach nicht hinhören und seine Signale ignorieren. Das Nervensystem findet einen anderen Weg, um gehört zu werden. Lillys Körper entwickelt gegen Ende der Beziehung Magengeschwüre. Sie kann nicht schlafen, nicht essen, nimmt in 2 Wochen 10 Kilo ab. Und schließlich muss sie sich übergeben, sobald er die Wohnung betritt. Nicht einmal, nicht gelegentlich. Sie muss es jedes Mal. Gleichzeitig beschreibt sie, dass es ihr morgens aber gut geht, wenn ihre Tochter da ist und er nicht. Lillys Symptome haben eine Erklärung und die liegt nicht in ihrer Psyche allein, sondern in dem, was ihr Nervensystem über Monate gelernt hat. Unser Nervensystem kennt im Grunde 3 Zustände. Aktivierung für Kampf oder Flucht, eine Art Schutzabschaltung bei anhaltender Überwältigung und Sicherheit. In einer chronisch belastenden Beziehung lebt der Körper oft dauerhaft in einem dieser ersten 2 Zustände. Ohne je wirklich anzukommen oder Ruhe zu finden. Irgendwann hören dann Immunsystem, Darm, Muskulatur auf zu unterscheiden, ob gerade eine akute Bedrohung da ist oder der Alltag. Und das Resultat sind körperliche Symptome, die manchmal rätselhaft erscheinen, bis man den Kontext erkennt. Lillys Übelkeit bei seiner Ankunft können wir also auf das sogenannte somatische Gedächtnis zurückführen. Der Körper hat gelernt. Er muss nicht mehr auf ein Ereignis warten, also eine Handlung von ihm oder einen Streit. Er weiß es vorher schon und er reagiert. Wenn du dich in dieser Beschreibung wiedererkennst, dann nimm das bitte ernst. Dein Körper versucht womöglich, sich endlich Gehör zu verschaffen. Und wenn du weiterhin nicht hinhören willst, wird er sich einen neuen Weg suchen, um diese Botschaft ankommen zu lassen. Hör lieber früher hin als zu spät, denn einige dieser Reaktionen können, müssen aber nicht, aber sie können in chronischen Erkrankungen münden. Bitte lasst eure Symptome ärztlich abklären und nehmt sie ernst. Ebenso die Möglichkeit, dass der anhaltende Stress in einer toxischen Beziehung die Symptome erzeugt, die ihr wahrnimmt. Der Körper ist oft die letzte Instanz, die noch spricht, wenn alles andere schon zum Schweigen gebracht wurde. Bevor ich zum letzten Punkt komme, möchte ich noch auf etwas eingehen, das in Lillys Geschichte sehr gut sichtbar ist und das sich in ähnlicher Form in vielen Erzählungen hier im Podcast und auch im Coaching-Alltag wiederfinde. Dieses Hin- und Herpendeln zwischen zwei Frauen. Er geht zu seiner Ex, wenn es mit Lilly schwierig wird. Und er kommt wieder zu Lilly, wenn es bei seiner Ex nicht mehr klappt. Und so weiter, immer wieder. Dieses Muster hat in der Regel wenig mit wahren Gefühlen für eine bestimmte Person zu tun. Es hat stattdessen aber viel damit zu tun, wie jemand mit dem eigenen emotionalen Zustand umgeht. Menschen, die nie gelernt haben, sich selbst zu stabilisieren, innere Anspannung auszuhalten oder Schmerz zu verarbeiten, suchen nach dieser Regulation im Außen. Sie brauchen eine andere Person, um sich gut zu fühlen. Wenn diese Person nicht mehr verfügbar ist, Distanz entsteht oder Reibung, also Streit aufkommt, springen sie zur nächsten verfügbaren Quelle. Denn es braucht eine schnelle und sichere Entlastung und diese wird von jemandem, der das schon einmal bedient hat, sicherer hergestellt als von einer ganz neuen Person. Die müsste man ja erst einmal kennenlernen und an diesen Punkt bringen, die eigenen Emotionen zu regulieren. Das geschieht also nicht, weil eine Frau besser ist als die andere, sondern weil eine gerade Entlastung verspricht, während die andere diese nicht mehr gibt. Was hier geschieht, ist in der Psychologie als externe Emotionsregulation bekannt. Damit erklärt sich, warum er jedes Mal wiederkommt, wenn es bei der anderen schwierig wird und warum seine Gefühle in diesem Moment immer echt wirken. Sie sind es auch in diesem Augenblick, aber anders, als Lilly vielleicht gedacht oder gehofft hat. Denn sie entstehen wahrscheinlich nicht aus echter Bindung, sondern aus dem sehr, sehr hohen, ja übersteigerten Regulationsbedürfnis. Und das ist kein Fundament für eine gute Beziehung. Weder Lilly noch die Ex wird in diesem Muster wirklich als Person gesehen. Beide sind Ankerpunkte, zwischen denen er pendelt, solange keine von beiden die Tür endgültig zumacht. Auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft ist, und ich weiß das, es ist sehr schmerzhaft, das anzuerkennen. Aber wenn du das kennst, es liegt nicht an dir, dass er geht. Und es liegt auch nicht an dir, dass er wiederkommt. Jetzt komme ich zu dem, was ich für den vielleicht wichtigsten Teil von Lillys Geschichte halte. Sie benennt es selbst am Ende des Gesprächs. Sie arbeitet gerade ihre Kindheit auf, weil sie verstanden hat, dass das, was sie dort erlebt hat, dazu geführt hat, dass Drama und Intensität sich für sie wie Liebe anfühlten. Lilly hat von einem gewalttätigen Vater gesprochen und von einer Mutter, die emotional nicht verfügbar war. In solchen Kindheiten entwickeln Kinder häufig eine ausgeprägte Fähigkeit. Sie werden sehr gut darin, die Stimmung und die Bedürfnisse anderer zu lesen. Und das ist ein Schutzmechanismus. Denn wenn ich die Bedürfnisse anderer erkennen kann, habe ich eine Chance, diese zu erfüllen und damit dem zu entgehen, was mir droht, wenn ich eben das nicht tue. Das entsteht also nicht aus Talent, sondern aus Notwendigkeit. Wenn das Klima zu Hause unberechenbar ist, lernt das Kind frühzeitig, die Signale der Erwachsenen zu deuten, um sich anpassen zu können. Es wird hyperempathisch. Diese Muster, die wir uns in der Kindheit als Schutzstrategie erarbeitet haben, ziehen wir oft bis ins Erwachsenenalter mit, wenn wir uns ihrer nicht bewusst werden und sie bearbeiten. Geraten wir dann an einen Partner, der glaubt, ihm stünde es zu, seine Bedürfnisse über die anderer zu stellen und seine Bedürfnisse von einer anderen Person befriedigt zu bekommen, dann handeln wir meist wieder wie in der Kindheit. Wir lesen die Luft, hören daran, wie der Schlüssel ins Schloss gesteckt wird, schon wie die Laune des Partners ist, und wir kreisen mit unseren Gedanken die meiste Zeit des Tages um ihn. Als ihr Partner Lilly schon beim ersten Kennenlernen von seiner schlechten Erfahrung erzählt, von seiner Ex, die ihn psychisch kaputt gemacht hat, von seinem Wunsch, endlich anzukommen, passiert bei Lilly etwas sehr Menschliches. Sie versteht das sofort. Nicht nur mit dem Kopf, sondern von innen heraus, denn sie kennt diesen Schmerz. Sie weiß, wie es sich anfühlt, wenn jemand, der einen lieben soll, einem schadet. Und in diesem Verstehen liegt eine tiefe, echte Empathie. Aber es liegt auch eine Falle darin. Denn das, was wir anderen geben wollen, ist oft das, was wir selbst nie bekommen haben. Wenn jemand gelernt hat, andere zu sehen und zu hören, weil niemand da war, der ihn selbst gesehen und gehört hat, dann liegt im »Ich bin für dich da« auch die unbewusste Hoffnung, dass dasselbe irgendwann zurückkommt. Die Beziehung zu einem verletzten, bedürftigen Partner wird dann zu einem Ort, an dem sich unbewusst wiederholen soll, was in der Kindheit nie gut gegangen ist. Aber diesmal mit einem anderen Ausgang. Das nennt sich Wiederholungszwang. Hinzu kommt, dass Intensität sich vertraut anfühlt, wenn die eigene Kindheit von Intensität geprägt war. Dramatik, Nähe und Distanz im steten Wechsel, heftiges Hin und Her, das Gefühl, gebraucht zu werden. Das alles kann sich nach Liebe anfühlen, weil Liebe nie ohne all das kam. Ruhige, stabile Beziehungen können sich dagegen leer anfühlen. Nicht weil etwas mit ihnen falsch wäre, sondern weil sie uns einfach fremd sind. Hinter diesem Zug hin zu dem Vertrauten steckt kein bewusster Entschluss, keine Entscheidung, sondern ein Muster, das tief in uns sitzt. Und die gute Nachricht ist, das lässt sich aufarbeiten. Es braucht Zeit, aber es ist möglich. Lilly hat ihr Muster entdeckt und sie benennt es. Und das markiert für sie den Beginn einer Veränderung. Zu verstehen, warum man an diesen Punkt gekommen ist, nimmt einem nicht die Verantwortung für die eigene Zukunft. Ganz im Gegenteil. Es gibt sie einem zurück. Am Ende noch ein ganz kurzer Blick auf einen Satz, den Lilly gesagt hat. Was, wenn doch? Wie oft ich diesen Satz im Coaching schon gehört habe. Was, wenn er sich dieses Mal ändert? Was, wenn ich es jetzt endlich geschafft habe, ihm klarzumachen, dass sich etwas ändern muss? Was, wenn die Versprechen diesmal eingehalten werden? Was, wenn doch? Diese drei Worte, was, wenn doch, haben Lilly 4,5 Jahre in dieser Dynamik gehalten. Hinter diesem Gedanken steckt der Versuch, sich Kontrolle zurückzuholen, wo jedoch keine ist. Wenn ich glauben kann, dass das Ergebnis von meinem Verhalten abhängt, von meiner Geduld, meiner Liebe, meiner Bereitschaft, noch einmal zu verzeihen, ja, dann bin ich nicht hilflos. Dann habe ich noch eine Möglichkeit, dann kann ich etwas tun. Und wenn es nur ist, ein weiteres Mal die Hoffnung zuzulassen. Das Problem dabei ist, kein Mensch verändert sich, weil ein anderer Mensch hofft. Veränderung entsteht nur dann, wenn jemand sie selbst will und ernsthaft daran arbeitet. Menschen eine zweite Chance zu geben, ist per se kein schlechtes Verhalten, überhaupt nicht. Aber in den Beziehungen, von denen wir hier im Podcast sprechen, ist es doch so, dass es oft 1001 Chance gab. Viele berichten über jahrelange, jahrzehntelange Beziehungen. Sagen wir, du bist 10 Jahre mit deinem Partner zusammen. 10 Jahre, in denen er Zeit hatte, dir ein guter Partner zu sein. 10 Jahre Zeit, deine Grenzen einzuhalten. 10 Jahre, deinen Bitten zu erhören. 10 Jahre, um seine Versprechen der Veränderung endlich wahrzumachen. 10 Jahre, die er nicht genutzt hat. Ich frag dich, warum sollte er sich jetzt ändern, wenn er die letzten 10 Jahre nicht als Chance dazu genutzt hat? Das Was, wenn doch, kostet dich, wenn du wartest, real gelebte Zeit. Lilly hat das erkannt. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Damit Lillys Geschichte und die Geschichten all der anderen vor ihr die Menschen erreichen, die sie gerade am meisten brauchen, also diejenigen, die noch in einer toxischen Beziehung stecken, die diese gerade verlassen haben oder sich mitten im Heilungsprozess befinden, brauche ich deine Unterstützung. Teile diesen Podcast mit Menschen aus deinem Umfeld und abonniere ihn auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Über eine Bewertung freue ich mich ganz besonders, natürlich am liebsten mit 5 Sternen und natürlich auch über eure Kommentare auf all den Plattformen, die das zulassen. Jede eurer Rückmeldung bedeutet mir wirklich viel. Falls du heute zum ersten Mal dabei bist, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich begleite Menschen auf ihrem ganz persönlichen Weg aus toxischen Beziehungen. Ich unterstütze sie dabei, die Beziehungsmuster zu erkennen und zu durchbrechen und neue Perspektiven für sich zu entwickeln. Als Betroffene weiß ich aus eigener Erfahrung, wie schwer und schmerzhaft dieser Weg sein kann und dass Veränderung trotzdem möglich ist. Wenn du unsicher bist, wie du deine eigene Situation einschätzen sollst, wenn du nicht weißt, wie eine Trennung für dich aussehen könnte oder dich ein anderes Thema umtreibt, ich biete dir eine kostenfreie, professionelle Ersteinschätzung zu deiner Situation an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wenn du selbst in diesem Podcast deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Denk daran, du bist nicht allein und es gibt auch für dich einen Weg hinaus. Bis ganz bald, liebe Grüße, deine Jennifer.